1988 in Mulhouse im Osten Frankreichs. Bernard Ziegler und Michel Asselin stehen schweigend in einem Besprechungsraum des Flughafens Mulhouse. Gestern ist Asselins Stunt auf der Flugshow mit dem A320 dramatisch gescheitert. Der Jet ist in einen Wald gestürzt und dann in Flammen aufgegangen. 3 Passagiere sind bei dem Unfall ums Leben gekommen. Alle weiteren 127 Passagiere sowie die 6 Besatzungsmitglieder haben überlebt. Jetzt steht die Frage im Raum, ob der Absturz auf menschliches Versagen oder einen technischen Defekt zurückzuführen ist. Ziegler blickt Flugkapitän Asselin direkt in die Augen. Michel, wie konnte das passieren? Asselin schweigt einen Moment. Ziegler ist der Entwickler des computergestützten Fly-by-Wire-Flugsystems des A320. Asselin wählt seine Worte mit Bedacht.
Ich habe versucht, den Flieger hochzuziehen, über die Bäume zu fliegen, aber das Flugzeug hat mich geblockt. Bernard, die Computer haben diesen Absturz verursacht.
Ziegler schweigt. Er hat die Bilder im Fernsehen gesehen. Für ihn sieht alles danach aus, als ob der A320 genauso funktioniert hat, wie er sollte. Ziegler glaubt nicht an ein technisches Problem. Er glaubt, dass Asselin das Manöver falsch getimt und dadurch den Absturz verursacht hat. Die Stille und die damit implizierte Beschuldigung schockieren Asselin.
Bernard, du weißt, was für ein guter Pilot ich bin. Das ist unmöglich. Ich kann diesen Absturz nicht verursacht haben.
Die Presse stellt die Frage, ob man Computern als Co-Piloten vertrauen kann. Für Ziegler ist das die falsche Frage. Er fragt sich, ob man menschlichen Piloten vertrauen kann. Piloten sind Menschen. Und Menschen machen Fehler.
Michel, lass uns abwarten, was die Ermittlungen ergeben.
Die Ergebnisse dieser Ermittlungen werden entscheidend für Airbus sein. Noch hat keine der Airlines ihre Bestellungen für die A320er storniert. Letztendlich wollen sie ja mit dem Flugzeug Passagiere von A nach B bringen und keine Stunts fliegen. Aber Ziegler weiß auch, sollte der Fehler bei seiner Fly-by-Wire-Technologie liegen, könnte das Airbus ein für alle Mal den Wind aus den Segeln nehmen. Ich bin Marc Benpuch und das ist Kampf der Unternehmen von Wondery. In der letzten Folge hat Airbus mit dem A320 Boeings Verkaufsschlager anvisiert, die 737. Der A320 ist ein Schmalrumpfflugzeug und mit einer innovativen computergestützten Fly-by-Wire-Steuerung ausgestattet. Aber nach dem Unfall bei einer Flugshow in Mulhouse regen sich Zweifel an der Sicherheit des Airbus-Jets. Und während Airbus angespannt auf das Ergebnis der Ermittlungen wartet, versucht Boeing auf seine Weise den Vormarsch des europäischen Konkurrenten zu stoppen. Das ist Folge 4. Eine ungewöhnliche Allianz. 1988 in Chicago. Phil Condit ist zu Besuch in der Zentrale von United Airlines. Condit ist der Vizepräsident von Boeing und einer der vielversprechendsten Anwärter für die Nachfolge als CEO des Flugzeugbauers. Er trifft sich heute mit Uniteds Vizepräsident Jim Guyette, um einen Plan zu präsentieren, der sowohl für Boeings als auch für seine eigene Zukunft entscheidend sein könnte. Condit lächelt und beginnt seine Präsentation.
Wir wissen, dass die Airlines in Zukunft mehr Langstrecken fliegen werden. Aber es gibt noch nicht sehr viele Passagiere auf den einzelnen Flügen. Die 747 wäre für die Langstrecken zu groß.
United-Chef Guyette weiß, dass Boeings Konkurrent Airbus für die Lösung dieses Problems einen neuen Jet plant, den A330. Er ist gespannt, Condits Alternative zu hören.
Meine Idee? Eine Doppeldecker-Version der 767. Mit größerer Reichweite und mehr Sitzplätzen.
Soll das ein Scherz sein? Airbus entwickelt den A330 speziell für Langstrecken. Sie bieten mir irgendein nachgerüstetes, jahrzehntealtes Flugzeug an. Ich brauche einen brandneuen Jet, alles andere ist nicht genug.
Condit versucht, seine Enttäuschung zu verbergen.
Ein neues Flugzeug zu entwickeln würde viele Milliarden mehr kosten als ein 767-Ableger.
Ich verstehe. Was genau wünschen Sie sich von dem neuen Flugzeug?
Ich könnte Ihnen jetzt haufenweise Funktionen und Wünsche aufzählen, aber was ich wirklich will, ist an der Entwicklung des Flugzeugs beteiligt zu sein. Und zwar nicht nur als Berater, sondern als Partner.
Condit blickt überrascht. Das ist ein ungewöhnlicher Wunsch. Kein Flugzeugbauer hat jemals einer Airline erlaubt, einen Jet mitzugestalten.
Die Ingenieurinnen und Ingenieure von Boeing würden ohne Zweifel Einwände dagegen haben. Aber es könnte der einzige Weg sein, um United zu überzeugen.
Okay, aber wir müssten auch andere Fluglinien mit einbeziehen. Wir können nicht riskieren, ein Flugzeug zu bauen, das letztendlich nur United kaufen will.
Verständlich. Aber um eins klarzustellen: Ich verspreche nicht, Ihr Flugzeug am Ende auch zu kaufen. Ich möchte einfach einen Jet, der so nah wie möglich an unseren Vorstellungen ist.
In den folgenden Monaten entwickelt Boeing mit United und 7 weiteren Fluglinien einen Jet, die Boeing 777. Wie der A330 wird die 777 ein zweistrahliges Flugzeug, hat also 2 Motoren. Außerdem hat es einen breiteren Rumpf und deshalb mehr Sitze als der A330. In der 777 wird, wie bei Airbus, eine Fly-by-Wire-Technologie verwendet. Mit einem Unterschied. Während bei Airbus die Computer im Flugzeug das letzte Sagen haben, können sich bei Boeing die Pilotinnen und Piloten über das Fly-by-Wire-System hinwegsetzen. Doch genau als die Arbeit an der 777 beginnt, gibt es Neuigkeiten. Nach langem Warten steht jetzt fest, ob das Fly-by-Wire-System den Absturz bei der Mulhouse-Flugshow verursacht hat. Juni 1989 im Osten Frankreichs. Air France-Pilot Michel Asselin sitzt im Büro eines Staatsanwaltes. Der untersucht den Absturz des A320.
Herr Asselin, meine Aufgabe ist es, Beweise zu sammeln und zu schauen, ob sich darauf ein Fall aufbauen lässt. Wenn es genug Beweise gibt, klage ich die Verantwortlichen an. Dann kommt der Fall vor Gericht. Haben Sie mich verstanden?
Ja.
Gut. Ich habe Sie heute einbestellt, weil meiner Meinung nach in Ihrem Fall genug Indizien vorliegen. Deshalb klage ich Sie wegen fahrlässiger Tötung und Körperverletzung an.
Aber ich bin unschuldig. Das Flugzeug ist schuld. Die Motoren haben nicht schnell genug reagiert.
Herr Asselin, das ist eine Anklage, keine Verurteilung. Sie werden sich vor Gericht verteidigen dürfen.
Das endgültige Urteil fällt erst Jahre später. Asselin wird schuldig gesprochen. Der Mensch und nicht die Maschine hat den Absturz verursacht. Die Zweifel am Fly-by-Wire-System von Airbus können ausgeräumt werden. Schon kurz nach dem Urteil verkauft Airbus wieder mehr Flugzeuge. Der Marktanteil von Airbus wächst immer weiter, während die Anteile von Boeing und McDonnell Douglas schrumpfen. Und mit dem A330 und dem bald kommenden A340 bedient Airbus nun fast alle Marktsegmente. Airbus kann fast jedem Boeing-Flieger ein eigenes vergleichbares Flugzeug entgegensetzen. Nur einem nicht. Der Boeing 747, dem Jumbojet, das größte Passagierflugzeug der Welt. Es spielt in einer eigenen Liga. Auf dem Markt gibt es keine Alternative, um ein so großes Flugzeug zu kaufen. Es hat zwar ein Jahrzehnt gedauert, bis sich die 747 für Boeing rentiert hat, aber seitdem ist das Flugzeug ein Goldesel. Jede verkaufte 747 bringt dem Unternehmen 30 Millionen Dollar reinen Profit. Heute umgerechnet mehr als 100 Millionen Euro. Solche Zahlen wecken auch bei Airbus Begehrlichkeiten.
Sommer 1990 in Toulouse, Frankreich. In einem Konferenzsaal von Airbus zündet sich CEO Jean Pearson eine weitere Zigarette an. Pearson und sein Senior-Team haben gerade einen Vortrag gehört. Das Thema: die Entwicklung eines Super-Jumbo-Jets. Ein Flugzeug mit 600 Sitzen und damit um einiges größer als die Boeing 747. Doch auch die Kosten sind gigantisch. 10 Milliarden Dollar. Heute umgerechnet mehr als 20 Milliarden Euro. Und weil sich der A320 mittlerweile so gut verkauft, gibt es auch von den europäischen Regierungen kein Geld mehr. Airbus müsste sich also alleine um die Finanzierung kümmern. Der Finanzchef von Airbus ist besorgt.
Die Nachfrage nach so riesigen Flugzeugen ist nicht sonderlich hoch. Wenn wir jetzt auch noch eins bauen,
verlieren wir vielleicht Milliarden. Und wir müssten auch unsere Prognosen aktualisieren. Wir würden erst viele Jahre später Profit machen. Aber wenn wir einen solchen Superjumbo hätten, würde Boeing mit der 747 weniger Gewinn machen. Dann hätte Boeing automatisch weniger Geld, um mit anderen Modellen von uns zu konkurrieren. Manche Fluglinien entscheiden sich jetzt schon lieber für den A340, weil ihnen die 747 zu risikoreich ist. Unser Superjumbo wäre die beste Wahl für die Kunden, die Sicherheit und gleichzeitig das größte Flugzeug wollen. Aber Herr Pearson, wir können uns das nicht leisten. Dann müssen wir eben weitere Partner finden und so das finanzielle Risiko verteilen. Ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Japan mit dabei sein könnte. Lasst uns abwarten, wer Interesse hat und dann weiterdenken. Pearsons Plan geht auf. Airbus findet tatsächlich einen Partner für sein Superjumbo-Projekt. Doch mit diesem Partner hat Airbus am wenigsten gerechnet. September 1992 in Farnborough, England. Wie alle zwei Jahre findet dort gerade eine Flugshow statt. Dieses Jahr regnet es. Die Zuschauerinnen und Zuschauer sind absolut durchnässt. Unter ihnen ist auch Airbus-Chef Pearson. Er ist auf dem Weg zu einem kleinen abseitigen Zelt. Überall auf der Zeltplane steht ein Name: Boeing. Ein Schild mit der Aufschrift "Nur für Personal" hängt am Eingang. Pearson schaut sich kurz um und schlüpft dann schnell hinein. Drinnen wartet ein Mann im dunklen Anzug. Boeings Vizepräsident John Hayhurst. Hayhurst kommt direkt zur Sache.
Danke, dass Sie meine Einladung angenommen haben, Herr Pearson. Ich halte mich kurz. Wir überlegen gerade, einen Superjumbo zu entwickeln. Wir wissen, dass Sie bei Airbus auch darüber nachdenken. Aber auf dem Markt braucht es aktuell keine zwei Superjumbos. Einer von uns wird sehr viel Geld verlieren, vielleicht sogar wir beide.
Und was ist Ihr Vorschlag? Dass wir unseren Superjumbo aufgeben und Ihnen freie Bahn lassen?
Eigentlich habe ich eine andere Idee. Wir schließen uns zusammen. Wir führen gemeinsam eine Studie zum Design und dem Marktpotenzial durch. Wir teilen die Kosten und wenn alles gut läuft, gründen wir vielleicht ein Joint Venture. Dann bauen wir das Flugzeug zusammen. Pearson traut seinen Ohren kaum. Eine Allianz mit Boeing? Er hat mit allem gerechnet, nur nicht damit. Er denkt über den Vorschlag nach. Vielleicht könnte es tatsächlich funktionieren. Und selbst wenn nicht, Airbus würde hunderte Millionen an Forschungs- und Entwicklungskosten sparen. Wenn sie zusammen einen Superjumbo bauen und verkaufen würden, könnte Airbus auch so sein Ziel erreichen, die Dominanz der 747 zu beenden. Pearson schaut sein Gegenüber an.
Gut, dann müssten wir zuallererst darüber sprechen, wie die Studie finanziert und durchgeführt wird.
Natürlich. Ich habe dafür nur eine Bedingung. Ich will die Verhandlungen mit nur einer Person führen. Ich habe keine Lust, mich mit allen Unternehmen im Airbus-Konsortium herumzuschlagen. Ich denke da an Jürgen Schremp.
Pearson zuckt mit den Schultern. Schremp ist der Chef von Deutsche Airbus. Der Tochterfirma von Daimler-Benz gehören 38% des Airbus-Konsortiums.
Okay, vorausgesetzt, Herr Schremp ist einverstanden.
Tatsächlich weiß Hayhurst schon, dass Jürgen Schremp zustimmen wird. Er hat sich bereits heimlich mit dem ehrgeizigen Chef von Deutsche Airbus getroffen. Und er hat ihn überzeugt, dass eine Allianz von Boeing und Airbus Schremps Weg bis ganz oben an die Spitze des Mutterkonzerns Daimler-Benz ebnen wird. Ein paar Monate später in Sevilla, Spanien. Im Konferenzsaal eines Hotels informiert Schremp den Airbus-Vorstand über den aktuellen Stand seiner Gespräche mit Boeing.
Die Stimmung zwischen uns ist gut, aber Boeing will, dass Deutsche Airbus unseren Teil der Superjumbo-Studie leitet.
Pearson und der Rest des Airbus-Vorstandes sind schockiert. Alle haben angenommen, dass Airbus selbst das übernehmen würde, nicht eine einzelne Fraktion. Ein spanisches Vorstandsmitglied meldet sich zu Wort.
Airbus sollte das machen. Sie repräsentieren das gesamte Konsortium.
Schremp starrt das spanische Vorstandsmitglied kalt an.
Boeing möchte das aber nicht. Boeing wird nicht mit Airbus arbeiten.
Und außerdem ist das auch eine gute Möglichkeit für Deutsche Airbus.
Wenn der Airbus-Vorstand uns die Studienleitung verweigert, wird Deutsche Airbus im Alleingang eine Allianz mit Boeing bilden.
Alle sind sprachlos.
Schremm droht, das Airbus-Konsortium auseinanderzureißen. Ohne seinen deutschen Partner könnte Airbus nicht überleben. Pearson bricht die Stille.
Ich will mich nicht in den Weg stellen, aber wir müssen uns alle eine Frage stellen. Wieso in aller Welt wollen die Amerikaner ihr Monopol auf die Jumbojets mit uns teilen? Die 747 ist gerade der Jumbojet.
Die Frage bleibt unbeantwortet. Betretenes Schweigen füllt den Raum. Pearson bereut den Tag, an dem er der Allianz zugestimmt hat. Er vermutet mittlerweile, dass Boeing die Kooperation nur verfolgt, um Streit innerhalb des Airbus-Konsortiums anzustiften und Airbus so davon abzuhalten, das eigene Super-Jumbo-Projekt zu realisieren. Sollte das der Plan gewesen sein? Er scheint zu funktionieren. April 1995 in München. Die Airbus-Führungskräfte sind an der Bar des Four Seasons Hotels. Die Nacht ist noch jung. Vor ein paar Stunden waren sie beim Abendessen mit ihren Kolleginnen und Kollegen von Boeing, um ihre Super-Jumbo-Allianz aufzulösen. Nach 3 Jahren durchwachsener Zusammenarbeit sind sie in einer Sackgasse angelangt. Der neue Super-Jumbo würde 15 Milliarden Dollar kosten. Das wären heute mehr als 25 Milliarden Euro. Aus Boeings Sicht ergibt es keinen Sinn, so viel Geld in einen Super-Jumbo zu investieren. Sie glauben nicht, dass die Nachfrage hoch genug ist. Airbus sieht das anders. Deswegen haben sie ihre Zusammenarbeit nun beendet. Während das Boeing-Team schon auf dem Weg ins Bett ist, schwelgt die angetrunkene Airbus-Crew weiter in ihren Träumen. Airbus-CEO Jean Pearson schenkt sich ein weiteres Glas Weißwein ein und lächelt.
Vielleicht bauen wir einfach Sitze auf die Flügel.
Nein, nein, wir machen ein Triple-Decker-Flugzeug mit Läden, Casinos und Friseuren. Bis zum Sonnenaufgang sitzt die Airbus-Führungsriege an der Bar und träumt. Als sie schließlich in ihre Betten fallen, sind alle alten Ängste und Risiken vergessen. Sie haben einen Beschluss gefasst. Airbus wird das größte Passagierflugzeug bauen, das die Welt je gesehen hat. Koste es, was es wolle. Doch bei Boeing denkt man nicht daran, den europäischen Konkurrenten gewähren zu lassen. 1996 in Seattle, Washington State, im Boeing-Hauptquartier. Phil Condit ist inzwischen CEO des Unternehmens. Er hat einen Plan, um Airbus in die Defensive zu drängen. Er will, dass Boeing sich auf Umsätze statt auf Ingenieurskunst konzentriert. Doch um mehr als Airbus zu verkaufen, muss er in die Offensive. Deshalb hat er Ron Woodward zu sich bestellt. Woodward ist seit kurzem Chef von Boeings Abteilung für Passagierflugzeuge. Condit erwartet von Woodward eine Idee, mit der sie Airbus in die Knie zwingen können. Er nimmt einen Schluck aus seiner Kaffeetasse und schaut Woodward an.
Also, was ist der Plan?
Ganz einfach. Wir kurbeln die Produktion drastisch an und unterbieten dann Airbus Preise. Wenn wir Flugzeuge schneller und billiger bauen als Sie, und das können wir, hat Airbus keine Chance. Stellen Sie sich eine Welt vor, in welcher eine Airline ein Flugzeug bestellt und es kommt genauso schnell an, wie wenn Sie oder ich ein Auto bestellen würden. Condit weiß, dass der Vergleich etwas hakt, aber er versteht, was Woodward meint. Airbus ist ein Konsortium. Es kann nicht einfach so seine Produktion hochfahren. Erst müssen alle Partnerfirmen aus den verschiedenen Ländern zustimmen. Diese zeitintensive Bürokratie beim Konkurrenten kann Boeing ausnutzen. Ein Preiskampf würde für Airbus auch andere Probleme verursachen. Die europäischen Regierungen, die Airbus in der Vergangenheit finanziell unterstützt haben, wollen jetzt Gewinne sehen. Die Tage, in denen Airbus Boeings Preise durch staatliche Subventionen unterbieten konnte, sind vorbei. Condit verzieht das Gesicht zu einem Grinsen. Der Plan gefällt ihm. Wenig später geht Boeing in die Offensive. Mit einer Kombination aus hohen Rabatten und eng getakteten Lieferplänen überrollt das Unternehmen Airbus geradezu. Nach 20 Jahren stetig wachsender Marktanteile muss der europäische Flugzeugbauer nun wieder Rückschläge einstecken. Um jetzt noch Kunden zu gewinnen,
muss Airbus einige schmerzhafte Entscheidungen treffen. 1997 in Arlington, Virginia. Nur wenige Kilometer vom Weißen Haus entfernt. Airbus-CEO John Pearson ist im Büro von Steve Wolfe, dem Chef von US Airways. Monatelang hat Pearson einen Deal über den Kauf von 400 Flugzeugen mit der Airline ausgehandelt. Im Raum steht ein Preisrahmen von 5 bis 18 Milliarden Dollar für den Deal. Heute umgerechnet etwa 9 bis 35 Milliarden Euro. Genug, um die Einnahmen wieder wettzumachen, die zuletzt weggefallen sind. Airbus hat einige Bestellungen an Boeing verloren. Aber jetzt sitzt Pearson mit einem guten Gefühl im Büro des US Airways CEOs. Er ist überzeugt, dass er nur einen Handschlag vom Abschluss dieses Megadeals entfernt ist.
Also, wir haben einen Deal?
Ehrlich gesagt, nein. Es gibt noch einige Punkte, die ich ändern möchte. Pearson rutscht das Herz in die Hose. Er hatte gedacht, das Hin und Her sei vorbei. Wolf nennt seine erste Forderung.
Ich möchte, dass Sie die Flugzeuge ein Jahr früher liefern. Das ist unmöglich. Ich kann Ihnen anbieten, die Auslieferung 2 Monate vorzuziehen. 3 Monate.
Gut. Außerdem möchte ich 5% Preisnachlass. Pearson schaut Wolf in die Augen und steht langsam auf. Dann öffnet der Airbus-CEO seinen Gürtel und lässt seine Hose fallen.
Mr. Wolf, sehen Sie mich an. Ich kann Ihnen nichts weiter geben.
Okay. Meine Güte, Herr Pearson. Ist ja gut. Der Deal passt so. Aber bitte, ziehen Sie sich endlich Ihre Hose wieder hoch.
Pearson hat für diesen Deal wortwörtlich die Hosen runterlassen müssen. Doch auch bei Boeing entdeckt man gerade die Schattenseiten von Erfolg.
September 1997 in Renton, Washington. In der Boeing-Fabrik lackieren Facharbeiterinnen und Facharbeiter in weißen Overalls und Masken eine 737 mit Sprühfarbe. Das Flugzeug kommt frisch vom Fließband. Doch dann ertönt über die Lautsprecher eine Durchsage.
Bitte kommen Sie sofort in die Fabrikhalle für eine Notfallbesprechung.
Als die Facharbeiterinnen und Facharbeiter dort ankommen, sehen sie ihren gestressten Chef auf- und ablaufen.
Also, es ist wieder alles schiefgelaufen. Bei dem Jet, den ihr gerade lackiert, ist die Verkabelung noch nicht fertig. Der muss sofort zur Verkabelung zurück. Wenn wir ihn dann wieder haben, müssen wir mit der Lackierung von vorne anfangen.
Einer der Facharbeiter rastet aus.
Was? Schon wieder? Was zur Hölle geht hier vor sich?
Jeder in der Fabrikhalle fragt sich dasselbe. Der Grund für die chaotischen Zustände ist die neue, aggressive Verkaufsstrategie von Boeing. Sie funktioniert. Und zwar so gut, dass die Menge an Bestellungen das Unternehmen überfordert. Die Zulieferer können die Bauteile nicht schnell genug produzieren. Halbfertige Jets stehen auf dem Rollfeld rum. Die Facharbeiterinnen und Facharbeiter schieben Dreifachschichten und können den Rückstand trotzdem nicht aufholen. Zusätzlich werden die Flugzeuge oft an die falschen Produktionsabteilungen geschickt. Doch anstatt Herr der Dinge zu werden, schaut Boeings Führungsriege dem Chaos einfach nur zu und lässt so die Probleme verhärten. Die Boeing-Spitze ist damit beschäftigt, die Übernahme von McDonnell Douglas über die Bühne zu bringen. Das Unternehmen will den Flugzeugbauer für 30 Milliarden Dollar schlucken. Heute umgerechnet etwa 55 Milliarden Euro. Dadurch würde Boeing zum größten Militärflugzeughersteller der Welt werden. Boeing will auf keinen Fall irgendetwas tun, das die Übernahme gefährden könnte. Deswegen reagiert Boeing-CEO Phil Condit erst nach der geglückten Übernahme von McDonnell Douglas im Oktober 1997. Er pausiert die Produktionen der 737 und der 747 für 3 Wochen, um wieder für Ordnung zu sorgen. Aber der Schaden ist bereits angerichtet. Die Produktion ist zusammengebrochen. Condit muss eine Abschreibung von 2,6 Milliarden Dollar verkündigen, heute umgerechnet knapp 5 Milliarden Euro. In der Folge bricht der Aktienkurs des Unternehmens ein. Boeing verliert 4,3 Milliarden Dollar an Wert, heute umgerechnet etwa 8 Milliarden Euro. Wütende Aktionärinnen und Aktionäre verklagen das Unternehmen. Fluglinien verlangen Millionen an Strafzahlungen für zu späte Lieferungen. Boeings Ruf als König des amerikanischen Handwerks ist ruiniert. Die Strategie, auf Umsatz zu setzen, ist nach hinten losgegangen.
Und durch das Chaos bei Boeing bietet sich Airbus nun die Chance, das Feld ein für allemal aufzuräumen. In der nächsten Folge wird Boeing von einem Skandal überrollt. Der Airbus A380 zeigt schmerzhaft auf, was bei Airbus schiefläuft, und die EU und die USA gehen auf Konfrontationskurs. Das war die vierte Folge von Kampf der Unternehmen, Boeing gegen Airbus von Wondery. Ein Hinweis zu den Dialogen, die du gehört hast. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde. Alle Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Kampf der Unternehmen ist eine Produktion von Wondery und Studio J. Ich bin Marc Ben-Puch. Tristan Donovan hat die Folge geschrieben. Übersetzt von Rebecca Habte-Mariam. Für Studio J, Produzent Aljoscha Kupsch. Executive Producer Janis Gebhardt. Das Sounddesign haben Kyle Randall und Julian Ortleb gemacht. Gemischt von Fabian Klinke. Für Wondery, Senior Producer Patrick Fina. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.